Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt lese ich einen Abschnitt aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du den Blick frei erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lasst uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Gott aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul aufgetan hat und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir es gehen, dass man mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer keinen Tod schlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not jenseits von Eden gegen Osten. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst alleine Recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, die Urgeschichte ist ein überaus interessanter Abschnitt in der Bibel. Wir finden sie ja ganz vorne in unseren Bibeln. Die Schöpfungsgeschichten gehören dazu. dann die Geschichte vom Sündenfall und eben auch die Geschichte von Kain und Abel, die ich gerade vorgelesen habe. Wenn wir dann im Buch Genesis weiterlesen, kommt danach noch die Geschichte von Noah und der Sintflut und dann schließlich die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Alle diese Geschichten haben eines gemeinsam. Sie sind uns ein Spiegel vor unseren Augen. So waren wir Menschen von Gott gedacht und so sind wir geworden nach unserem Abfall von Gott. Die Urgeschichte will uns also in erster Linie keinen genauen historischen Ablauf über die Entstehung der Erde geben und die Entwicklung der Menschheitsgeschichte, sondern sie will unsere Geschichte werden. Und erstaunlicherweise, wir beide kommen drin vor, auch in der gerade verlesenen Geschichte von Kain und Abel. Zwei Brüder sind sie, Kain und Abel. Sie haben die gleichen Eltern, sind also blutsverwandt. Wie ist das möglich, dass ein Bruder seinen leiblichen Bruder umbringen kann? Lasst uns also betrachten, wie es dazu gekommen ist. Beide, auch Kain, hatten doch nur Gutes vor. Sie wollten Gott ein Opfer bringen. Das heißt doch nicht anders, als dass sie Gott danken wollten für das Gute, was sie von ihm empfangen hatten, für die Talente, die sie von ihm bekommen hatten, für das Leben, für die Gesundheit, für ihr Wohlergehen. Beide hatten gute Absichten. Und so opferte ein jeder das, was er mit seiner Hände Arbeit erwirtschaftet hatte. Kain war Landwirt, der auf seinen Feldern Getreide und Früchte anbaute. Und Abel war ein Hirte, jemand also, der seinen Lebensunterhalt mit Nutztieren wie Schafe und Rinder verdiente. Und mir scheint, das sind doch beides sehr ehrenhafte Berufe. Wer also wollte behaupten, dass Kain eine Sünde beging, als er sich dazu entschloss, Bauer zu werden? Und dennoch steht die Frage unausgesprochen im Raum, wie kommt es dazu, dass Gott das Opfer Kains verwirft? In der Heiligen Schrift heißt es dazu, und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Warum? Warum ist das so? Ist Gott etwa ungerecht? Er kann doch Kain nicht vorwerfen, dass er ihm von den Früchten des Feldes etwas opfert. Steht doch nicht einige Kapitel später, im zweiten Buch Mose sogar, das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Tut nicht Kain gerade das? Was anderes sollte Kain ihm denn auch da bringen? Warum also verwirft Gott Kains Opfer? Ich habe diese Frage schon in Bibelkreisen gestellt. Wäre interessant, die Frage hier mal öffentlich zu diskutieren. Die Antwort hat mich nicht überrascht. Sie lautet fast einstimmig: Es liegt an Kain. Es liegt an Kain. Kain hat ihm bestimmt nur Minderwertiges geopfert. Er wird Gott das Beste von seiner Ernte vorenthalten haben. Anders ist das Urteil Gottes doch nicht zu verstehen. Gott wäre ja sonst ungerecht. Und das kann nicht sein. Es liegt also an Kain und seinen unlauteren Motiven, dass Gott sein Opfer nicht annimmt. So die übereinstimmende Meinung aller, fast aller Bibelleser. Und ich könnte mir vorstellen, dass unter uns heute größtenteils die gleiche Meinung besteht. Das Dumme daran ist nur, es steht davon nichts in dem gerade verlesenen Bibeltext. Keine Kritik an Kain und sein Opfer. Dann ist Gott also tatsächlich ungerecht. Nach unseren menschlichen Maßstäben müssten wir wohl sagen, ja. Wer so handelt, handelt ungerecht. Was aber sind denn unsere Maßstäbe, liebe Gemeinde? Nun, wir alle sind mehr oder weniger geprägt vom Humanismus, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und noch viel mehr vom deutschen Idealismus. Johann Gottlieb Fichte. Fichte glaubte daran, dass der Mensch sich vervollkommnen kann durch Pflichterfüllung. Könnte es sein, dass viele Appelle zur Mitarbeit in der Gemeinde mehr aus dem deutschen Idealismus kommen als aus der Bibel? Ein anderes Schlagwort geistert ständig in unseren Köpfen herum: die Gleichheit. Alle Menschen sind gleich. Gott behandelt alle Menschen gleich. Und wenn er sich so verhält, finden wir das gerecht. Wo aber steht denn das in der Bibel? Der gerade verlesene Text der Schriftlesung sagt etwas völlig anderes. Warum hat sich denn Gott nur ein irdisches Volk erwählt, nämlich Israel? Und nicht gleich alle. Warum beruft sich Gott nur 12 Apostel in seine Nachfolge und nicht gleich das ganze Volk Israel? Warum hat mich Gott in einem christlichen Elternhaus groß werden lassen, sodass ich schon von Kindheit an das Wort Gottes wie mit der Muttermilch aufgesogen habe und andere in Ländern, wo der Buddhismus oder Hinduismus die Mehrheitsreligion ist? Oder gar in eine Familie eines fanatischen Islamisten, könnte ja auch sein. Behandelt Gott wirklich alle Menschen gleich? Doch wohl nicht. Dann ist er nach unseren Maßstäben, die vom Humanismus geprägt sind, natürlich ungerecht. Gott ist ganz anders, als wir ihn uns vorstellen. Er lässt sich einfach nicht in unsere Systeme und Gedankengebilde hineinzwängen. Die Heilige Schrift malt uns einen Gott vor die Augen, der unsere Vorstellungen sprengt. Da steht zum Beispiel im zweiten Buch Mose der Satz über Gott, an dem Dr. Martin Luther schier zu verzweifeln drohte. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ist Gott mir nun gnädig oder nicht? Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass Gott uns gnädig ist. Gott muss das nicht. Gott ist der ganz andere. Und das kann uns vielleicht jetzt erschrecken. Gott muss nicht unser Opfer annehmen. Er muss überhaupt nichts. Gott steht unter keinem Zwang. Er ist souverän. Er muss gar nichts. Er muss uns nicht helfen. Er muss nicht unsere Gebete erhören. Wer unter uns wüsste das nicht zu bestätigen? Oder hat Gott etwa alle deine Gebete erhört? Ich kann aus meinem Leben natürlich auch von Gebetserhörungen berichten. Aber viel öfter davon, dass Gott auf mein Schreien nicht gehört hat. Und ich denke, ich bin nicht der Einzige in unserer Runde. Gott steht eben nicht in unserer Verfügungsgewalt. Wer sind wir denn, dass wir meinen, dass Gott nach unserer Pfeife tanzt? Er ist nicht unser Hampelmann und steht uns nicht zu Diensten, wenn wir ihn denn mal brauchen. Seht, dieses Bild von Gott, dem Heiligen, dem Unnahbaren, ist uns weitestgehend heute verloren gegangen. Zurück zu unserem Text. Ich also bin der festen Überzeugung, es liegt in erster Linie an Gott, dass er das Opfer keins verwirft. Gott ist völlig frei in seiner Entscheidung. Wem er gnädig ist, dem ist er gnädig. Und das ist in diesem Fall eben Abel und nicht Kain. Haben wir darüber zu richten, dass Gott so handelt? Paulus sagt dazu, ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Römerbrief, Kapitel 9. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Gottes Handeln ist unabhängig von unserem menschlichen Verstehen immer richtig. Wenn's nicht so wäre, wäre Gott nicht Gott, sondern nur eine Erfindung von uns Menschen. Also noch einmal, die Annahme oder die Ablehnung eines Opfers liegt allein bei Gott. Wenn Kain das doch nur erkannt hätte, dann wäre es zum Brudermord vielleicht nicht gekommen. Aber er sieht in der Ablehnung seines Opfers im Vergleich zu der Annahme des Opfers seines Bruders eine Zurückstellung Gottes. Er wird neidisch. Warum der und nicht ich? Warum ist der so begabt und ich habe überhaupt keine Begabungen? Warum ist der gesund und ich bin ständig krank? Warum ist er reicher als ich? Warum hat er eine Familie und ich bin immer noch ledig? Warum? 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 Liebe Gemeinde, erkennen wir die Kainsnatur in uns? So denken wir doch wohl alle. Ergrimmen wir nicht auch ständig, wenn wir sehen, dass es anderen vermeintlich besser geht als uns? Gut, wir werden vielleicht unseren leiblichen Bruder noch nicht umgebracht haben. Aber ich erinnere nun mal an die Bergpredigt, wo Jesus sagt, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer zu ihm aber sagt, du Nichtsnutz, und wer hätte das noch nie gesagt von uns, also ich habe das schon oft gesagt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, wir würden heute sagen, du Vollidiot, der ist des höllischen Feuers schuldig. Sind wir in diesem Sinne nicht alle Mörder unserer Brüder und Schwestern? Müssten wir nicht heilsam erschrecken vor dem Gericht Gottes und davor, dass er unsere Taten, unsere Opfer nicht anerkennen kann? In Kain haben wir uns also selber erkannt. So sind wir beide. Keinen deut besser. Kain steht für uns Menschen. Wir können Gott nichts bringen, was ihn gnädig stimmt. Das ist gewisslich wahr. Und wer ist nun Abel, von dem Gott sagt, dass die Stimme seines Blutes von der Erde zu ihm schreit? Die Stimme des Blutes Abels schreit zu Gott. Wie müssen Gott die Ohren klingen heute? Ob des tausend- und zigfachen tausend Blutvergießens auf dieser armen Erde. Es ist so, wie schon der Volksmund sagt, das Elend schreit zum Himmel. Und Gott sieht und hört unser Elend. Es rührt ihn an, wir sind ihm nicht gleichgültig. Er will uns helfen, er kommt deshalb zu uns. Er bleibt nicht von ferne stehen, nein, er wird uns ganz nah in Jesus Christus. Er wird einer von uns, er wird geboren, wie wir alle einmal geboren waren. Er wächst auf, er ist Kind, er spielt mit anderen Kindern. Er wächst heran und wird Handwerker. Stell dir das mal vor, Gott in Menschengestalt wird Handwerker. Er kann einen Nagel in die Wand schlagen, im Gegensatz zu mir. Er kennt Hunger und Durst. Er kennt Krankheit und Schmerzen. So wie wir. Schließlich wird er verleumdet und geschlagen, verspottet und verhöhnt und wie ein Stück Vieh ans Kreuz geschlagen. Schau genau hin, das ist Gott, der in Jesus Christus heruntergekommene Gott. Und als er am Kreuz aufschreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist ihm die Schuld einer ganzen Menschheitsgeschichte auf die Schulter gelegt worden. Auch meine und deine sind dabei. Die Schuld, die buchstäblich zum Himmel schreit. da stirbt er meinen und deinen Tod. Da opfert er sich an unserer Statt, da versöhnt er den heiligen Gott und uns unheilige, sündige Menschen. Niemand braucht mehr an seiner Schuld zugrunde gehen, es ist alles bezahlt. Wir brauchen uns nur noch diesem Jesus von Nazareth mit unserem ganzen Leben anvertrauen. Mehr ist nicht nötig. Das, liebe Gemeinde, heißt Glauben. Herr Jesus, ich glaube dir, dass du auch meine Schuld getragen hast. Ich glaube dir, dass ich dir kein eigenes Opfer mehr bringen muss, weil du doch schon alles getan hast. Das glaub ich dir. Dass dein Blut alles bezahlt hat. Welch ein Herr, ihm zu dienen, welch ein Stand. Wenn ich darüber nachdenke, bin ich immer wieder neu hingerissen. Lasst uns also kommen zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. So deutet der Hebräerbrief die Geschichte von Kain und Abel. Lasst uns also kommen zu Jesus, von dem ist hier die Rede. Dem besseren Abel, der sich selbst für uns geopfert hat, und kein anderes Opfer kann Gott akzeptieren. Aber von diesem einmaligen Opfer leben wir beide. Gott zieht seine schützende Hand auch nach dem Brudermord nicht von Kain. Das Kains Zeichen wird zum Zeichen des Schutzes unter Gott. So leben auch wir Kains Naturen allein von der unverdienten Gnade Gottes. Seit unserer Taufe tragen wir das Signum des Kreuzes an uns. Nimm ihm das Zeichen des Kreuzes an Stirn und an der Brust, weil du durch Jesus Christus erlöst bist. Das glaub ich ihm. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Nach dem Orgelvorspiel wollen wir nun aufstehen und das nächste angezeigte Lied gemeinsam singen.